Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge über das neunte Kapitel des Matthäusevangeliums. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, wie viel Freude es mir doch bereitet, diese Mini-Bibelstudien vorzubereiten. Wie auch Sie kenne ich schon die Evangelien, aber ich lese sie immer und immer wieder, ich meditiere sie, ich kaue sie quasi in meinem Herzen wieder. Und jeden Tag, wirklich jeden Tag, entdecke ich darin neue, wunderbare Schätze. Das ist bei dem Kapitel, das wir uns heute ansehen, überhaupt nicht anders. Normalerweise hören oder lesen wir die biblischen Geschichten nur in so kleinen Häppchen, in kleinen Abschnitten oder sogar in einzelnen Bibelversen. Das kann sehr gut sein, weil man sich da an jedem Wort aufhalten kann und es uns erlaubt, darin tiefer zu gehen. In der Tat hat natürlich jedes Wort seinen eigenen Zweck und weist auf etwas hin, das uns auch betrifft. Aber ein ganzes Kapitel zu studieren ist was ganz anderes. Plötzlich entdecken wir eine umfassendere und nicht weniger tiefe Wahrheit. Es erinnert mich manchmal an ein pointillistisches Gemälde. Sie wissen, was Pointillismus ist wahrscheinlich. Das sind diese Bilder, die so aus ganz kleinen Tüpfchen oder Strichen bestehen, wenn man ganz nah rangeht. Und aus der Nähe sieht man nur diese winzigen Punkte oder Striche in allen Farben. Und das ist wunderschön und das bringt uns zum Träumen. Aber wenn wir uns ein bisschen entfernen, erkennen wir nach und nach Formen. Je mehr wir uns entfernen, wir entdecken neue Harmonien und schließlich ein Gemälde, das uns eine wunderbare Geschichte erzählt, die wir überhaupt nicht entdecken konnten, solange wir ganz nah dran waren. Dieses neunte Kapitel hat eine ähnliche Wirkung auf mich. In der Nähe finden wir wunderschöne Heilungsgeschichten. Da ist zum Beispiel die Heilung eines gelähmten Mannes. Da ist die Heilung einer Frau, die bereits seit 12 Jahren an Blutungen litt, sowie die Heilung zweier blinder Männer. Wir lesen auch darüber, wie Jesus Matthäus in die Nachfolge ruft und dieser dann Jesus zu sich nach Hause einlädt, zusammen mit seinen Bekannten und Freunden. Es waren Leute von schlechtem Ruf. Das stach den religiösen Führern in die Nase und sie kritisierten Jesus für seinen Umgang. Und ganz am Ende dieses Kapitels finden wir Jesus bewegt und voller Mitgefühl für die vielen Menschen, die verloren waren wie Schafe ohne Hirten. Wie wir vor einer Woche gesehen haben, wird in den Kapiteln 8 und 9 die Macht Christi beschrieben. In der Tat beweist Jesus durch seine Wunder, dass er der Messias ist. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten ihn genau, damit sie dem Sanhedrin in Jerusalem darüber berichten konnten. Der Sanhedrin war das höchste Gericht, das das Gesetz der Israeliten anhand der schriftlichen und mündlichen Quellen auslegte und diesbezügliche sowie rechtliche Entscheidungen traf. Wir haben auch gesehen, dass Jesus ein sogenanntes messianisches Wunder vollbracht hatte. Er hatte einen jüdischen Aussätzigen geheilt, das war im letzten Kapitel. In diesem Kapitel hier, dem 9., erzählt uns Matthäus, wie Jesus einen stummen Dämon austreibt. Dieses Wunder war nach rabbinischem Recht auch eines der 3 Wunder, die nur der Messias vollbringen konnte. Um einen Dämon auszutreiben, folgten die Rabbiner einem genau definierten Prozess. Zuerst mussten sie den Dämon nach seinem Namen fragen. Nur wenn sie wussten, wie der Dämon hieß, konnten sie ihn namentlich ansprechen und austreiben. Deshalb wurde das Austreiben eines stummen Dämons, der folglich seinen Namen nicht sagen konnte, als messianisches Wunder angesehen. Dies erklärt die Reaktion des Gefolges von Jesus. Ich lese Vers 33. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme. Und die Volksmengen verwunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Über das dritte und letzte messianische Wunder schreibt allein Johannes. Es handelt sich um die Heilung eines blindgeborenen Mannes. So erfüllte Christus auch in den Augen des Sanhedrins die messianischen Anforderungen. Aber es gibt dann noch etwas, das ich mit Ihnen teilen möchte, und zwar etwas, das mich ganz besonders berührt. Denn sowohl die in diesem Kapitel beschriebenen Wunder als auch die Worte Jesu über die Sünder zeigen uns, was geschieht, wenn Leben Tod berührt. Tod, wo ist dein Sieg, schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther und fährt fort. Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde und die Macht der Sünde ist das Gesetz. Aber Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Kapitel werden wir tatsächlich Zeuge darüber, was passiert, wenn das Leben über den Tod, die Krankheit und das Böse triumphiert. Es ist wie ein gleißendes Licht, das in die tiefe Nacht fällt. Vergeblich suchen wir nach einem Schlüssel für Jesu Heilungen. Unser Herr legt nicht jedem Kranken die Hände auf. Nicht immer erwähnt die Bibel einen Glauben der Kranken. Jesus tut oder sagt auch nicht jedes Mal das Gleiche, wenn er jemanden heilt. Er aber, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, erleuchtet alles, dem er sich nähert. Und dieses Leben, das er ausschüttet, leuchtet bereits in dieser Welt. Aber sein Licht wird erst in der Ewigkeit, in seiner vollen Kraft strahlen. Auch dies wird in diesem Kapitel veranschaulicht. Schauen wir uns die Geschichte des Gelähmten doch an. Jesus ist zu Hause in Kapernaum. Lukas fügt dieser Geschichte hinzu, dass dort Pharisäer und Schriftgelehrte aus allen Dörfern Galiläas, Judäas und Jerusalems saßen. By the way, Jerusalem war immerhin 3 Tage Fußmarsch von Kapernaum entfernt. Und Markus schreibt in seinem 2. Kapitel, ich lese den 1. und den 2. Vers. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und sogleich versammelten sich viele, so dass selbst an der Tür kein Raum mehr war. Und er redete zu ihnen das Wort. Jesus lehrte also die religiöse Elite. Das war eine ernste Angelegenheit. Und da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten vom Dach hinunterließen, direkt vor Jesu Füße. Und ich finde die Situation echt komisch. Ich hätte gerne das Gesicht der Gesetzeslehrer in diesem Moment gesehen. Das hat die Schriftgelehrten und Pharisäer mit Sicherheit geschockt. Was hatte dieser Gelähmte hier zu suchen? Sie sprachen über Religion und hier kam ein Mann, der nur seine persönliche Situation im Kopf hatte. Es spricht mir aus dem Herzen. Die Religion fehlt so oft in unserem praktischen Leben oder umgekehrt gesagt, das praktische Leben fehlt doch so oft in unserer Religion. Am Sonntag gehen wir in die Kirche, anschließend gehen wir gleich zum Alltag über und vergessen, was war. Aber das ist es nicht, was Jesus will. Er hätte diese Männer sehr wohl aus seinem Haus jagen können, zumal sie sogar das Dach aufgedeckt hatten, um einzudringen. Aber das Unglück des Menschen ist ein fester Bestandteil dessen, was Jesus uns lehrt. Das mag einigen nicht gefallen, die es vorziehen, so zu leben, dass Gott sie nicht zu sehr in ihrem Leben einmischt. Nur, dass es nicht mit dem übereinstimmt, was uns die Bibel lehrt. Jesus möchte unsere Dunkelheit berühren und sie zu Licht machen. Es ist sehr störend, wenn Jesus eingreift in unseren Alltag, sogleich wie der Gelähmte und seine Freunde störten und sie unterbrachen dabei die Diskussion der Gelehrten. Aber es ist die einzige Möglichkeit, seinen Glauben an Christus zu leben. Wir haben einen praktischen Glauben. Und dann sagt Jesus zum gelähmten Mann, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden werden vergeben. Und bloß um zu demonstrieren, dass er sehr wohl die Macht hat, Sünden zu vergeben, auch die unseren, deshalb weil er Gott ist, wird Jesus den Kranken von seiner Lähmung heilen. Die Vergebung der Sünden ist aber eindeutig und unendlich viel wichtiger als die Fähigkeit zu gehen. Ich weiß, das klingt schockierend, aber trotzdem ist es das, was die Bibel uns lehrt. Die Tatsache aber, dass die Wiedererlangung der Mobilität allgemein als vorrangig angesehen wird, zeigt, wie sehr wir auf das irdische Leben fixiert sind. Und dieses dauert doch nur ein paar Jahre, dann kommt die Ewigkeit. Wenn wir uns dessen wirklich bewusst wären, würden wir dann nicht anders mit Problemen umgehen? Hätten wir dann nicht andere Prioritäten? Ich habe diese Geschichte gewählt, um zu veranschaulichen, wie Jesus wahres Leben schenkt. Ich hätte auch die Heilung der Frau wählen können, die an Blutungen litt, da Blut in der Heiligen Schrift das Symbol des Lebens ist. Seit 12 Jahren hatte sie jeden Tag ein wenig von ihrem Leben verloren. Jesus hat sie geheilt. Er berührte auch das tote Kind, das ins Leben zurückkehrte. Und die beiden Blinden, die in der Finsternis waren, sie erhielten ihr Augenlicht zurück. Oder der von Dämonen besessene Mann, der endlich sprechen konnte und aus dem Gefängnis seines Schweigens herauskam. Er berührte sie alle mit seinem Wort, das Leben und Wahrheit ist. Und vergessen wir nicht die Sünder, die Christus umgaben. Nachdem er Matthäus aufgefordert hatte, ihm zu folgen, lud dieser Jesus ein, wohl um ihn seinen Freunden vorzustellen, die wie er Zöllner und Leute von schlechtem Ruf waren. Das sage nicht ich, das sagt Matthäus selber. Und genau wie bei den Kranken und Besessenen lässt Jesus Christus sein Licht in ihre Dunkelheit. Zu den Pharisäern sagte er nicht, die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich mag hier sehr die französische Chouraqui-Übersetzung. Dieser Vers, wenn ich das Französische auf Deutsch übersetzen würde, würde das so klingen: Diejenigen, die stark sind, brauchen keinen Arzt, aber diejenigen, die Schmerzen haben. Ich wiederhole es, weil es so schön ist. Diejenigen, die stark sind, brauchen keinen Arzt, aber diejenigen, die Schmerzen haben. Tatsächlich, die Starken fühlen sich in Sicherheit und fragen nicht nach Gott, wohl aber der, der Schmerzen hat. Schmerzen im Körper oder im Herzen oder an der Seele. Sehen Sie, wie die beiden Welten aufeinanderprallen? Einerseits die Schriftgelehrten, die Selbstbewussten, die Vertrauen haben in sich selbst, in ihre Ausbildung, ihren Intellekt und in das, was sie zu leisten imstande sind. Und andererseits diese schwachen Menschen, diese Versager in den Augen der Welt, die sich auf die Gnade Gottes verlassen. Durch diesen Matthäus, der einer dieser Leute war, die in den Augen der Pharisäer nur Abschaum waren, erfahren wir so viel über Jesus, unseren Heiland. Jesus ist sehr deutlich, wenn er sagt, dass wir nicht aus zwei Quellen gleichzeitig schöpfen können. Aus der Quelle unserer eigenen Gerechtigkeit und aus der Quelle seiner Gnade. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Er vergleicht es mit einem alten und einem neuen Tuch. Das alte Tuch ist unser Ego, das neue Tuch ist die Gnade Gottes. Wenn wir unser Vertrauen wirklich auf Christus setzen, wird es unser altes Ego zerreißen. Und schließlich ist es dieser Zerriss oder besser gesagt Zerbruch, das neues Leben hervorbringt. Treffen wir aber keine Entscheidung, so zerreißt beides. Unsere Selbstgerechtigkeit wie auch unser Glauben. In der kommenden Woche möchte ich, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus unsere Not kennt und sie zusammen mit uns durchleidet. Er ist der Arzt der Schwachen und Verletzten. Und wo auch immer sein Licht unseren Schmerz berührt, ersetzt er ihn durch Leben und Hoffnung. Bleiben wir also nicht auf unsere Probleme hier auf der Erde fixiert, sondern schauen wir auf zu ihm, der unser tägliches Leben erhellen will, um uns schließlich ins ewige Leben zu geleiten. Der Herr ist gut und voller Erbarmen für uns. Wir wollen ihm ganz vertrauen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Gott segne Sie.